Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Dennis Horn.
Das ist korrekt. Guten Abend.
Missverständnis Relotius, wenn sogar die Aufarbeitung des Skandals in der Kritik steht.
Missverständnis Medientage, warum die Medienpolitik in der Sackgasse steckt.
Missverständnis Gamer-Szene, wie Medien noch besser berichten können.
Missverständnis Comic Sans, warum die verhasste Schriftart so schlecht gar nicht ist.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung.
Kommt heute von Christoph Siemes. Er schreibt in der Zeit, die heute erschienen ist, über die Vorwürfe von Klaas Relotius gegen Juan Moreno. Über 20 Stellen aus Morenos Buch über den Relotius-Skandal seien falsch. Dabei geht es oft nur um unbedeutende Details, aber eben nicht nur. Und Siemes schreibt, Zitat, glaubt man noch dem, der einmal gelogen hat? Das ist die Frage, die sich nach der neuesten Wendung in dem Fall in doppelter Hinsicht stellt. Ausgerechnet gegen das Buch, das die unglaubliche Geschichte minutiös nacherzählt wird, nämlich nur wegen vermeintlicher Falschaussagen juristisch vorgegangen. Und der das tut, ist niemand anderes als der Fälscher selbst, Klaas Relotius.
Die zweite Meinung.
Kommt heute von Dennis Horn.
Ach, diese Ironie. Es ist jetzt sehr einfach, Witze über diesen Fall zu machen und sie bei Twitter rauszuhauen. Relotius, der Fälscher, ausgerechnet der. Aber dieser Reflex ist mir ein wenig zu einfach. Es mag dreist sein, was Relotius jetzt tut, unverfroren auch, der Zeit zu sagen, er wäre sich seiner großen Schuld bewusst und würde sich allem stellen, wofür er verantwortlich sei, denn genau das tut er seit Monaten ja nicht. Aber das macht vermeintliche Fehler in diesem Buch eben nicht besser. Die Punchline zum Beispiel, in der Moreno die Geschichte erzählt, wie ein Spiegelkollege Monate nach dem Skandal noch einmal mit Relotius spreche und der erzähle, er sei jetzt in Süddeutschland in Behandlung. Am folgenden Tag habe eine Spiegel-Mitarbeiterin Relotius aber gesehen, auf dem Fahrrad in Hamburg. Auch darüber schreibt Christoph Siemes in der Zeit sehr richtig, das ist der triumphal nachhallende letzte Satz des Buches. Er insinuiert, dass der Lügner nicht krank und in Behandlung ist, sondern unbelehrbar und dass er immer weiter lügt. Wenn diese Geschichte also nicht stimmt, dann ist es für meine Begriffe sogar sehr gravierend. Die Vorwürfe gehören geprüft, klar, aber sie stehen ganz offenbar nicht im luftleeren Raum, auch weil Juan Moreno selbst ein paar der Punkte in seinem Buch nur vom Hörensagen kannte. Und das halte ich für mindestens fahrlässig. Am Anspruch nämlich, dass die Fakten stimmen, ist nichts falsch. Wenn es um den Relotius-Skandal geht, erst recht nicht.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das konferierende Medienmagazin.
Die Zeiten, die verändern sich. Nicht nur beim Medienkonsum, sondern auch, wie Debatten über Medien organisiert werden.
Ja, oder? Also die Republika ist so stark geworden, dass sie die Media Convention gleich mitveranstaltet. Die alte Berliner Medienwoche. Köln mit dem Medienforum NRW hat aufgegeben. Hamburg spielt schon lange keine Rolle mehr, was Medienkongresse angeht. So, ne?
Genau, und die Medientage Mitteldeutschland, die erfinden sich gerade auch neu und auch die Medientage München versuchen sich offenbar ein wenig zu erneuern. Gestern haben sie begonnen, bis morgen dauern sie noch an. Jörg Wagner und Daniel Buß sind für uns dort und jetzt bei Was mit Medien. Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend. Was heißt denn erneuern, Jörg? Was ist neu auf den Medientagen München?
Also früher dominierte Blau-Weiß auf den Plakaten, jetzt ist noch Rosa dazugekommen und Neon und es sieht so ein bisschen aus wie Medientage Mitteldeutschland, das Layout. Aber ganz im Ernst, also natürlich ist man immer wieder in Versuchung, tatsächlich diesem Medienevent einen Kick zu geben und ich muss sagen, zu Zeiten Edmund Stoibers war mehr Spannung, was die Medienpolitik plant. Also wir erinnern uns an den Stoiber-Biedenkopf-Plan, vielleicht so in den 90er Jahren, da sollte
also
das erste...
Erinnerst dich.
Ich erinnere mich ja als uralt Mensch, ich kann mich erinnern, das erste Programm sollte mal gestrichen werden und so. Das war natürlich eine Bombe, ne? Und Kürzungen in den Strukturen, da sollten Sender zusammengelegt werden. Also es war immer so ein kleines Zittern im Saal. Was sagt denn heute Edmund Stoiber? Dürfen die noch Internet machen oder nicht? Und die Power ist weg. Also das fing schon an mit dem Wechsel zu Horst Seehofer als Ministerpräsident. Übrigens heute, genau vor 7 Jahren, am 24. Oktober 2012. Hören wir mal rein.
Die Rede, die mir aufgeschrieben wurde, würde an dieser Stelle jetzt vorsehen, wenn die Öffentlich-Rechtlichen vorhaben, einen Jugendkanal einzurichten, dann müssen sie Folgendes kürzen bei anderen Kanälen. Das ist ein typisches Beispiel, wie ich soziale Marktwirtschaft auch in der Medienwelt nicht verstehe. Also diesen Teil der Rede lasse ich weg. Ich hoffe, dass es künftig nicht mehr in meinen Reden steht.
Und heute stand es tatsächlich auch gar nicht mehr so in den Reden, was dürfen ARD und ZDF nicht mehr. Natürlich ist Staatsferne wichtig, früher wurde auch zu viel reinregiert, klar. Aber mit dem Beispiel Jugendkanal ist ein ganz sinnfälliges Beispiel auch hier jetzt präsent. Da konnte sich die Medienpolitik einfach nicht rausziehen, da Funk letztlich staatlich beauftragt werden musste. ARD und ZDF können ja nicht aus sich selbst heraus einen Kanal erfinden oder ihn sogar einstellen. Dani Buß, was ja jetzt möglicherweise sich ändern könnte, oder?
Naja, also geplant ist es, aber dazu von Söder kein Gedanke, sondern dies.
Ich war früh immer bei den Medientagen dabei, habe mich immer fasziniert, war übrigens immer fast einer der Höhepunkte des Jahres. Das war früher mehr Party. Heute ist schon mehr Algorithmus.
Und die Konsequenz ist, natürlich ist er ja der bayerische Ministerpräsident und macht total Bayern-Werbung und will in Technologie und KI investieren.
Ich bin der festen Überzeugung, meine Damen und Herren, die Zukunft unserer Volkswirtschaften wird entschieden über Technologie. Militärisches Wettrüsten gab es mal. Heute findet ein intensiver Wettbewerb um die schlauesten Köpfe, die besten Konzepte statt.
Also ARD und ZDF fanden wirklich nur am Rande statt. Schwergewicht liegt eher auf der bayerischen Standortpolitik.
Naja, und vielleicht inhaltlich gesprochen, also die Medienpolitik, die befindet sich schon in einer Art Sackgasse. Heute und morgen treffen sich die Ministerpräsidenten auf Schloss Elmau, 2 Autostunden knapp von München entfernt passenderweise. Deshalb kamen auch diverse Medienpolitikerinnen und Politiker zusammen. Und sie werden schon wieder nichts zur Zukunft von ARD, ZDF und Deutschlandradio beschließen und ganz frisch auch noch sogar der Medienstaatsvertrag, der erste, der beispielsweise Plattformen wie Facebook und Google neu regeln sollen, der wird jetzt auch wieder weitergeschoben.
Und ARD, ZDF, Deutschlandradio, du hast es angesprochen, das ist das, wo es um die Frage geht, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Zukunft finanziert werden soll, richtig?
Genau, die Idee ist ja, die so ein bisschen im Raum steht, den Rundfunkbeitrag an die Inflation zu koppeln, damit er nicht immer wieder aufs Neue so ein großes Gefalsche auslöst.
Stichwort Indexmodell.
Genau. Ob der Beitrag nun steigen soll und um wie viel, da blockiert aber vor allem die FDP jetzt schon seit diversen Runden, seit einigen Monaten. Da ist letztlich das 16-zu-0-Spiel das System tödlich, dass bei Medienpolitik alle 16 Länderchefs und Chefinnen zustimmen müssen. Und den Stillstand bedauerten hier in München Heike Raab, die Medienpolitik der Länder koordiniert, genauso wie Markus Söder. Das spreche alles nicht, sagte er, für eine Mediendemokratie.
Aber im Klein gab es dann doch zumindest so ein bisschen Einigkeit zur Bedeutung von öffentlich-rechtlichen Mediatheken. Hören wir mal Heike Raab im Originalton.
Ich wünsche mir einfach gemeinsame Plattformen, dann können wir auf die europäische Ebene gehen, statt 100 Apps im Öffentlich-Rechtlichen. Wir sehen bei den Privaten mit Joyn, TV Now, der Plattformgedanke ist der auch der Zukunft. Und ich finde die ARD Audiothek oder diese Kulturplattform beim ZDF, das ist schon gut. Aber ich wünsche mir auch, viele Leute wissen nicht mehr, ist dieses fiktionale Programm bei der ARD oder beim ZDF gelaufen. Die müssen einfach gegenseitig das auffindbar machen.
Also es gab zumindest den Konsens, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk wichtig sei. Auch Markus Söder hob sogar hervor, dass der Rundfunkbeitrag nicht ewig stabil sein könne. Corinna Milborn wiederum von ProSiebenSat.1 in dem Ableger Puls 4 in Österreich forderte lediglich einen neuen Auftrag für die Öffis. Komplette Einigkeit bei der Haltung gegenüber Facebook. Das Silicon Valley müsse sich an die Regeln vor Ort halten, beim Medienrecht, aber auch beim Steuerrecht. Es war ein Facebook-Vertreter vor Ort, Dani Buß. Man kann tatsächlich inzwischen sagen, man hat da von Google gelernt.
Ja, und wirbt ja auch total fleißig. Letztlich Verantwortliche von deutschen Medienhäusern ab. Vom SWR kam erst ein Kollege, inzwischen schon mehrere von Spiegel Online, die dann umgeschult werden. Naja, teilweise muss man auch sagen, zu PR-Leuten.
Und das führt dann auch dazu, dass man den Fokus auf die Öffentlich-Rechtlichen dann mit dem Schwerpunkt Intermediäre vornehmlich in der Diskussion behandelt, aber dass eine Gruppe irgendwie aus dem Blickfeld gerät, nämlich der Privatfunk.
Ja, wobei jetzt hier in München auch diskutiert wurde, das Schlagwort Public Value, das ist eine alte Debatte, die neu entfacht ist. Das war Thema beim, sagen wir mal, sogenannten Gipfel am Anfang, weil ein richtiger Gipfel ist es ja nicht mehr, aber auch in einer eigenen Runde. Der Lobbyverband der Privatsender VNet hat 2 Autorinnen mitgebracht von Vox und von Sat.1, die praktisch analog zu öffentlich-rechtlichen gesellschaftliche Probleme thematisiert haben in ihren Dokumentationen.
Das war eine durchaus legitime Leistung. Leistungsschau der Privatsender unter dem Stichwort, also öffentlicher Mehrwert, Public Value. Esther Sedlacek, eigentlich Sportmoderatorin, erzählte, wie sie als Reporterin in einer Doku in Nürnberg einen ehemaligen Neonazi getroffen hatte. Man sah auch Ausschnitte. Und der hat ihr erklärt, warum er damals Hitler und das Dritte Reich verehrte. Das Thema hier, also auch Manipulation von Massen und Rechtsextremismus.
Na, und VNet hatte sogar jemanden auf der Bühne, der seit 40 Jahren für die Polizei gearbeitet hat, also ein Ermittler. Und seine Kernaussage, fast wie auf Bestellung, eine private TV-Produktion, die hat bei den Menschen schon etwas bewegt.
Und warum das alles? Also was wollen die Sender als Gegenleistung?
Na, eine Honorierung letztlich. Ne? Das ist eine Forderung, die inzwischen schon penetriert wird. Liebe Politik, sorgt im digitalen Zeitalter doch bitte dafür, dass private Anbieter, die etwas für die Gesellschaft tun, leichter gefunden werden sollen. So stellt sich das etwa Thorsten Rossmann vor, der das einstige N24 als Geschäftsführer leitet, das heute unter der Marke Welt TV bei Axel Springer liegt.
Wir müssten bei den Kabelnetzbetreibern weiter vorne gerankt sein. Wir müssten aber auch bei den TV-Geräteherstellern weiter vorne gerankt sein, die mittlerweile eigene Belegungslisten haben, die sie nebenbei gemerkt auch veräußern. Also eine gute Platzierung kann man erwerben, erreichen, indem man was zahlt. Das ist ein Feld, was uns natürlich als kleinere Anbieter gar nicht gefallen kann. Hier ist die Regulierung an sich gefordert, einzuschreiten.
Sagt also Thorsten Rossmann, der Geschäftsführer des Nachrichtensenders Welt. Und er wünscht sich einen prominenten Platz auf Smart-TVs. Wenn wir sie einschalten, kennen wir, glaube ich, alle inzwischen, dass wir neben Apps von Netflix und YouTube auch etwa die Marke Welt sehen zum Beispiel.
Und es gibt ja auch immer mal wieder den Vorschlag, dass die Privaten aus dem Rundfunkbeitrag unterstützt werden sollen. Das kommt immer mal wieder auch aus dem Hause ProSiebenSat.1. Und Annette Kümmel, Leiterin bei ProSiebenSat.1 Government Relations, sie sitzt zudem im VNet-Gesamtvorstand, also der Privatfunker, sagte uns jedoch, es könne
eine finanzielle Förderung sein. Das kann aber, und das ist die, die aktuell diskutiert wird, eine regulatorisch-strukturelle Förderung sein, nämlich in der Frage, Public-Value-Inhalte müssen auch besonders auffindbar sein. Und darum geht es uns in der Diskussion.
Die Diskussion über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die Zukunft des Rundfunkbeitrags auf den Medientagen München, die noch bis morgen stattfinden.
Von dort waren das Jörg Wagner und Daniel Buß für Was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Das gamende Medienmagazin.
Es war diese eine Aussage von Horst Seehofer hier im Bericht aus Berlin nach dem Anschlag eines Rechtsterroristen in Halle.
Das Problem ist sehr hoch. Viele von den Tätern oder den potenziellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene. Manche nehmen sich Simulationen geradezu zum Vorbild. Man muss genau hinschauen, ob es noch ein Computerspiel ist, eine Simulation oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag. Und deshalb müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen.
Die Gamer-Szene. Seit der Bundesinnenminister das gesagt hat, schäumt genau diese Gamer-Szene vor Wut. Also die, die sagt, es gibt gar keine Gamer-Szene, was ja auch irgendwie richtig ist. Und schon sind wir in einer Diskussion, in der gerade sehr viele Dinge durcheinander laufen.
Ja, und das sind Zeiten, in denen wir vielleicht auch sehr viel mehr über Rechtsterrorismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus sprechen sollten, als über Begrifflichkeiten. Wir sind ein Medienmagazin, wir wechseln heute trotzdem auf diese Metaebene, weil das zu dieser Sendung gehört, und sprechen darüber, wie übers Gaming gesprochen wird.
Und das machen wir jetzt mit Christian Schiffer. Er arbeitet als Journalist für den Bayerischen Rundfunk, ist Mitherausgeber von WASD, ein Magazin für Gameskultur, und jetzt bei Was mit Medien. Guten Abend, Christian.
Guten Abend.
Du hast es jetzt vermutlich schon oft genug getan, diese Debatte mal zu sortieren, die wir jetzt seit dem Anschlag von Halle mal wieder führen. Tu es doch noch mal einmal für uns.
Ja, das ist, glaube ich, auch dringend notwendig, weil da einiges durcheinander geht. Also wir haben auf der einen Seite diese Aussage des Innenministers Seehofer, von der er sich allerdings, muss man auch sagen, auch distanziert oder die zumindest relativiert hat, die eigentlich tatsächlich so ein bisschen so ein Rückgriff ist in längst überwundene Zeiten der Killerspieldebatte. Also eigentlich tut er ja eine Wirkungsdiskussion anstoßen, nämlich so mit unter der These, das sind Simulationen, das wird imitiert, was in den Spielen passiert, deswegen müssen wir diese sogenannte Gamer-Szene besser überwachen. Auf der anderen Seite gibt es aber etwas, das er vielleicht gemeint haben könnte oder zumindest gemeint haben sollte. Nämlich, es gibt innerhalb der Gamer-Szene, wie in anderen Szenen natürlich auch, Leute, die verquere Ideologien haben oder verqueren politischen Ideen anhängen. Und dieser Teil hat sich in den letzten Jahren radikalisiert. Und darüber müsste man sprechen. Also wenn ich das auseinanderhalten würde, wäre das eine sozusagen diese Wirkungsdebatte, die ich tatsächlich eigentlich für überflüssig halte und auch für falsch halte, so wie sie geführt wird. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine ideologische, eine politische Diskussion und ich glaube, die müsste man führen.
Das heißt, man hätte jetzt als Gamer, könnte man sagen, du hast Gamer-Szene gesagt, es ist einfach falsch. Oder man könnte auch sagen, ja gut, du hast dich, vielleicht war das nicht der richtige Begriff, aber du hast einen Punkt.
Naja, also erstmal, glaube ich, müsste man als sogenannte Gamer-Szene sagen, hey, lass uns vielleicht einfach mal wieder ein bisschen runterkommen, weil das, was Seehofer gesagt hat, das ist in fast allen seinen Aspekten falsch. Man muss aber auch sagen, danach hat sich dann der bayerische Innenminister Joachim Herrmann geäußert und hat die Gamer-Szene, die sogenannte, verteidigt. Der bayerische Ministerpräsident hat dasselbe getan. Das ist etwas völlig anderes, als wir das vor 20 oder vor auch 10 Jahren hatte. Also hätte man sich nicht vorstellen können, dass ausgerechnet Joachim Herrmann plötzlich der Gamer-Szene beispringt. Also ich glaube, ich verstehe diese Verwundungen, die es da gibt. Also die kommen aus einer Zeit, wo tatsächlich mit diesem Medium sehr falsch umgegangen worden ist, auch von Seiten der Medien. Ich verstehe, dass dieser Stachel tief sitzt, aber ich würde trotzdem sagen, hey, schaut euch doch mal an, wer hat denn gewonnen? Wir sind so weit, dass ein bayerischer Innenminister den Gamern beiseite springt. Da kann man auch mal so eine Aussage, glaube ich, wegstecken, wie vom Innenminister, die er dann eben noch relativiert hat. Also ich glaube, da müsste man einfach wirklich einfach ein bisschen mehr Gelassenheit auf allen Seiten haben.
Dann lass es doch jetzt mal ganz gelassen auf diese Veränderung schauen, die du da gerade beschrieben hast. Das ist ja auch ganz interessant, dass du sagst, okay, so hättest du die Äußerung noch gar nicht gegeben. Du hast schon vor, ich glaube, 3 Jahren für das ZDF die Killerspiel-Debatte aufgearbeitet, hast mehrere Dokumentationen dazu gemacht, warst damit auch für den Grimme-Preis nominiert. Wie hat sich diese Debatte in den vergangenen Jahren bewegt? Wie beobachtest du das, wenn du das mal vergleichst, was wir jetzt erleben, vielleicht im Vergleich zu der alten Killerspiel-Debatte?
Ja, also die alte Killerspieldebatte war ja nicht nur geprägt von, sage ich jetzt mal, Hysterie und Unverständnis auf verschiedenen Seiten, geprägt von Generationenkonflikt. Das war dann natürlich alles, sondern es war teilweise auch, die war auch geprägt von, würde ich schon sagen, journalistischen und medialen Fehlleistungen. Wir befinden uns damals in einer Zeit, die eigentlich noch so, also das ist schon Internetzeit, es ist schon Web 2.0, es gibt sowas wie Blogs, es gibt sowas wie vielleicht schon so die Anfänge von einer fünften Gewalt, die vielleicht die vierte Gewalt, die Medien kontrolliert. Es gibt sowas wie mediale Watchblocks schon. Und es gibt auf der anderen Seite eben Medien, die das nicht so realisiert haben, dass gerade etwas passiert. Also wir reden wirklich um das Jahr so 2006, 2007 herum. Wir haben auch einen großen Amoklauf in Winnenden. Man stellt dann fest, dass zum Beispiel in großen Medien, also in großen Sendungen, auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für den ich ja arbeite, tatsächlich journalistische Fehlleistungen passieren, wie sie, glaube ich, heute kaum mehr möglich wären. Also wo es nicht nur um Lappalien geht, dass irgendwelche Genres verwechselt werden, sondern tatsächlich auch manipulativ gearbeitet wird. Und das fällt diesen Leuten auf, die Computerspiele spielen und die stellen sich die Frage, naja, wenn das jetzt schon so ist bei einem Thema, in dem ich mich auskenne, wie wird das bei anderen Themen sein? Und was passiert ist, dass man darauf eigentlich auf diese Kritik kaum reagiert und meiner Meinung nach wurde damals auch schon so eine sehr ungesunde Saat des Medienmisstrauens ausgelegt. Heute haben wir eine völlig andere Situation. Erstens haben wir Medien, die auf sowas reagieren müssen. Also heute würde man sich mit sowas einen veritablen Shitstorm einhandeln. Wir haben aber natürlich auch sowas wie Alterskohorten und einen Generationswechsel. Also ich sitze nicht nur in dieser Sendung, sondern ich sitze in vielen anderen Sendungen und bemühe mich dort, Computerspiele zu erklären. Wir haben Computerspiele im Feuilleton, jetzt nicht so oft wie, weiß nicht, Zwölftonmusik aus der Oper, aber wir haben Leute in den Feuilletons, die sich nicht alle Kapseln reißen, wenn sie mal einen Controller in die Hand nehmen. Und wir haben sogar im Bundestag Leute, die spielen. Also die bayerische Digitalministerin hat das letztens in einem Interview mit dem Zündfunk, also auf Bayern 2, auf die Formel gebracht. Wir sind alle Gamer. Und das verändert natürlich viel. Natürlich gibt es dann immer noch Irritationen. Ich war letztens, also vor 2 Tagen in der Sendung, da wurden wild die Genres durcheinander gewürfelt. Aber mein Gott, das passiert halt einfach und das ist auch nicht schlimm. Aber wir haben nicht mehr die Fehlleistungen wie vor einigen Jahren. Und damit hat sich dieses ganze Thema so konstruktiv gewandelt, dass man jetzt eben über diesen zweiten Aspekt, den ich vorher erwähnt habe, also über diesen ideologischen Aspekt, ja jetzt eigentlich sprechen könnte, weil man nicht mehr so gefangen ist in diesen Schützengräben.
Ja. Das heißt, Gamer, die das jetzt so harsch kritisieren und undifferenziert, die würdest du noch in so einem Schützengraben sehen?
Naja, die haben ja teilweise recht. Natürlich muss man sich mit so einer Aussage eines Innenministers immerhin kritisch auseinandersetzen. Also ich will das jetzt auch nicht kleinreden. Aber ich würde da eben gelassener sein und ich würde vielleicht mir wünschen, dass das andere Thema etwas mehr an Bedeutung auch gewinnt. Denn ich möchte auch nicht davon sprechen, dass jetzt irgendwie alleinig die Computerspielkultur ein Rechtsextremismusproblem hätte. Ich ärgere mich auch extrem darüber, dass über das wesentlichere Thema, nämlich Antisemitismus in dieser Gesellschaft, so wenig gesprochen wird. Aber ich finde, wenn man darüber spricht, dann kann man zum Beispiel ja auch darüber sprechen, wie ist das denn zum Beispiel beim Fußball, ja, wo wir auch ein Rechtsextremismusproblem in Teilen haben, und zwar seit vielen Jahrzehnten. Dort gibt es aber Fanbeauftragte, dort gibt es Leute in den Kurven, die dafür kämpfen, dass es weniger Nazis gibt. Dort halten wichtige Personen aus dieser Kultur wie Mannschaftskapitäne Reden gegen Rassismus vor Spielen. Und ich frage mich ein bisschen, wo das so in der Kultur bleibt, die ich eben so liebe. Und das ist tatsächlich eine Diskussion, bei der ich mir wünschen würde, dass sie vielleicht intensiver geführt würde, ja.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das Highscore-knackende Medienmagazin.
Christian Schiffer ist weiter bei uns. Einer der renommiertesten Games-Journalisten in Deutschland und auch Mitherausgeber von WASD, ein Magazin für Games-Kultur. Wir sprechen über die Berichterstattung über Games. Ein Thema auch nach dem Anschlag in Halle.
Eine Geschichte hat mich in unserem Gespräch gerade noch was irritiert, Christian. Ich habe den Eindruck, in der Berichterstattung, so in der Breite, kommen Spiele doch noch bei weitem nicht so oft vor, wie sie eigentlich gespielt werden. Also ich habe jetzt irgendwo die Zahl gelesen, wir haben über 34 Millionen Menschen, die regelmäßig Games spielen. Du hast eben gesagt, doch, die Medien haben schon Fortschritte gemacht. Wer von uns beiden hat recht?
Ich.
Natürlich.
Naja, also erstmal, glaube ich, müssen wir da mehrere Sachen berücksichtigen. Also erstens macht sich die Spielebranche auch immer ein bisschen größer, als sie ist. Ja, also 34 Millionen Leute spielen. Das wird aber alles darunter gefasst. Also da werden irgendwelche 80 Stunden lange Rollenspiele darunter gefasst und auch irgendwelche, weiß nicht, meine Mutter, die Candy Crush spielt. Das möchte ich jetzt damit nicht abqualifizieren. Nur ist es so, dass wir halt es im Computerspiel einfach mit einem riesigen Medium zu tun haben. Es ist so, wie wenn man sagen würde, ich interessiere mich für Print. Ja, also da gibt es dann halt auch die Sportzeitschrift oder den Lanzarum-Heftroman und irgendwie Krieg und Liebe irgendwie den Bildband. Und es gibt einfach wahnsinnig viel. Und genauso ist es bei Computerspielen auch. Es ist einfach wahnsinnig groß. Und insofern, glaube ich, muss man da einfach ein bisschen immer differenzieren, von was man da halt spricht. Diese mit den 34 Millionen wird immer wieder gesagt. Und es wird zum Beispiel auch immer wieder gesagt, Computerspiele seien größer als Film, ja, höre ich jedes Mal, wenn
so
Gamescom
die Industrie,
ist,
ne? Ja.
In jeder Anmod, ja, und auch da muss man vorsichtig sein, also da werden dann oft die Konsolenverkäufe reingerechnet, natürlich ist beim Film auch nochmal eine ganz andere Verwertungskette dahinter, also Spiele sind größer als Kino, wäre die korrekte Entsprechung, aber mit Büchern wird beispielsweise in Deutschland dreimal so viel umgesetzt als mit Spielen. Also das ist das Erste, was daran verkehrt ist. Also müssen schauen, wie groß sind Computerspiele tatsächlich. Und das sage ich als jemand, der dieses Medium liebt und sich wünschen würde, dass mehr darüber berichtet wird. Und das Zweite ist, wir müssen auch sehen, woher wir kommen. Natürlich wäre es schöner, wenn es irgendwie im Feuilleton mehr Besprechungen von Computerspielen gibt. Aber mittlerweile sind Computerspiele immerhin in den Online-Ausgaben fester Bestandteil, auch teilweise im Print. Ich berichte für Corso, also ein Magazin im Deutschlandfunk, seit, ich glaube, 7 oder 8 Jahren bespreche ich dort regelmäßig Spiele. Also es ist nicht so, dass sich dort nichts getan hätte. Als ich angefangen habe mit dem Thema, da wurde ich permanent gefragt, irgendwie, was ein Adventure ist. Es war super schwer, das durchzubekommen. Das hat sich verändert. Ach, und dann gibt es noch eine Sache, die ich mir wirklich wünschen würde. Jedes Mal, wenn ich irgendwo als Computerspielexperte auftauche, wird mir dann gesagt, also wissen Sie, Herr Schiffer, ich spiele ja keine Computerspiele.
Und das scheint kokettieren mir, damit.
Ja, genau. Also es ist immer so, also dieser Zwang, sich davon zu distanzieren, Also ich glaube, es ist auch aus so einer gewissen Unsicherheit natürlich passiert. Ne? Also ich meine, es ist jetzt überhaupt gar nicht böse. Also oft ist es, glaube ich, einfach so, dass die Leute sagen wollen, ja, also nicht, dass sie mir das jetzt übel nehmen, dass ich eine dumme Frage oder so stelle. Ich möchte die Moderatoren nur ermuntern zu sagen, es gibt auch in diesem Bereich keine dummen Fragen. Man muss sich da nicht unbedingt immer so klein machen.
Ich fand es ja auch ganz, bis vor kurzem hat man auch immer ganz so, also diese Betonung, dass man nicht die ganze Zeit online ist. Und das hat jetzt auch gerade ein bisschen nachgelassen, aber das ist, glaube ich, ganz ähnlich gelagert. Aber ich fand es interessant, also du hast ja gerade schon gesagt, also du würdest dir gerne mehr wünschen, auch wie differenzierter, aber lass uns genau mal so dabei bleiben bei dem Wie. Was bräuchten wir, um über Games, Gamer, Communities ruhiger und ausgeruhter diskutieren zu können, als das oft passiert?
Also ganz oben auf meiner Liste wäre, dass ich mir wünschen würde, dass viel mehr über die Leute berichtet wird, die diese Spiele machen. Wir haben in allen anderen Kulturformen sowas wie ein starkes Autorenprinzip, das haben wir hier in den Spielen teilweise auch, also gerade in den Indie-Produktionen, da hat sich das Medium auch so stark verändert. Heute, früher war das ja so eine arkane Magie, ein Spiel zu machen, da musst du programmieren können. Heute geht das viel, viel einfacher und das führt auch dazu, dass die Spiele persönlicher werden und dass Menschen in diesem Medium ihre Gefühle und ihre Probleme ausdrücken. Und das fände ich wirklich wichtig. Also warum schaut man sich nicht viel mehr die Leute an, die diese Spiele machen und behandelt die als Künstler genauso, wie ich es beim Zwölftonmusiker auch, wobei so genau vielleicht auch nicht. Aber warum,
das Spiel der neue Roman?
Oh nee, also das finde ich auch, finde ich eben auch ganz schön, weil das ist nämlich genau das, was ich meine. Also das ist eben dieser Print-Vergleich von mir. Also Computerspiele können gar nicht der neue Roman sein, weil sie eben viel breiter sind. Das ist eben das, ne? Also ich habe selber mal ein Feature gemacht, das hieß dann irgendwie bei Literatur aus der Konsole und habe da natürlich auch, also es war mal in irgendwie, also es war ja eine Zeit, waren Serien der neue Roman, dann waren es irgendwann Computerspiele. Bestimmte Spiele sind sicherlich der neue Roman. Ja, Red Dead Redemption 2 ist vielleicht der neue Roman. Candy Crush ist es vermutlich eher nicht. Ja, okay. Und das ist einfach das Problem, was wir da einfach haben. Deswegen passen für mich diese Analogien nie so richtig.
Dennis, hast du noch eine Printfrage?
Nee, keine Printfrage, aber die Analogiefrage, die du gerade zum Kino gezogen hast. Also über die Leute zu berichten, die das machen, das kann ich mir jetzt bei Indie-Produktionen einigermaßen gut vorstellen. Aber wenn wir jetzt so über die großen Blockbuster sprechen, da arbeiten ja ganze Teams. Das sind riesen Programmierer-Divisionen, die da auch über Monate an diesen Spielen werkeln. Wo sind denn da so die vergleichbaren Posten? Also was ist der Regisseur? Wer ist der Visual-Chef? Also über wen müssten wir da reden? Und was für Geschichten könnte man denn da eigentlich erzählen?
Ja, ich finde, das ist ein super Einwand, weil das Interessante am Medium Computerspiel ist ja, dass sehr viele unterschiedliche Künstler hier zusammenkommen. Also nicht nur die Programmierer, sondern auch eben Animationsleute. Du hast Elemente aus dem Theater, aus dem Film, aus der Musik. Musik ist irre wichtig, ja. Aber natürlich auch aus dem Text einfach. Es ist eigentlich diese Melange. Und das macht es einerseits spannend, macht es aber auf der anderen Seite natürlich schwieriger als jetzt, hey, wir haben jetzt ein Musikalbum rausgebracht, lass mal mit uns darüber sprechen. Aber natürlich gibt es auch, im Computerspiel wird das dann eher so Vision Keeper genannt und es gibt Leute, die eben die Produzenten dieser Spiele sind. Die sind oft im Hintergrund, teilweise auch, weil das die Unternehmen selber so wollen, weil die wollen nicht, dass die irgendwelche Star-Allüren entwickeln. Das ist schon eine sehr alte Tradition in diesem Bereich. Aber teilweise vielleicht auch deswegen, weil sich die Medien auch zu wenig dafür interessieren. Also ein Stück weit ist das schon auch so ein Henne-Ei-Problem. Und ich glaube, wenn man damit mal anfangen würde, auch bei den großen Produktionen, also jetzt kommt zum Beispiel ein Spiel raus demnächst, das heißt Cyberpunk 2077. Das hat ein polnisches Studio gemacht, die haben davor The Witcher gemacht. Und The Witcher ist so ein Spiel, wenn Obama in Polen ist, dann kriegt er als Gastgeschenk das neue The Witcher-Spiel, weil das einfach der größte polnische Popkultur-Export ist. Ja? Obama hat dann übrigens gesagt, dass er das Spiel super findet und dann wurde er so nachgefragt, ja, haben Sie es denn gespielt? Und er so, nee, aber meine Mitarbeiter, ich habe leider zu wenig Zeit. Okay, aber da sind wir mittlerweile. Das ist eine riesige Produktion. Und ich selber, ich meine, ich interessiere mich, das ist eins meiner Lieblingsspiele, also The Witcher, ich warte sehnsüchtig auf dieses Cyberpunk 2077, weiß nicht unbedingt, wer eigentlich die Leute sind, die das machen, wer diese Produktion dort leitet. Und ich würde mir wünschen, dass man dem vielleicht mal auf den Grund geht. Und das ist nicht nur eine Aufgabe der Fachpresse, finde ich, sondern auch zum Beispiel des Feuilletons.
Fachpresse, ich habe doch noch tatsächlich auch eine Printfrage gefunden. Du hast ja gerade gesagt, es gibt da keine blöden Fragen, die wir da in dem Kontext stellen können. Welche Rolle spielen in Spielezeitschriften? Ich erinnere mich noch so ein bisschen so, in den 90er Jahren hatten sie ihre große Zeit. In der Schulzeit war es dann SPC Games, dann kam GameStar, welche war besser und so weiter und so fort. Was machen die Leute heute in der breiten Wahrnehmung noch aus? Wie läuft das heute?
Naja, diese Zeitschriften, die gibt es immer noch. Die sind nicht so groß, wie sie mal waren. Also sowas wie die GameStar, muss man sich vorstellen, die hatten eine höhere Auflage als der Focus oder sowas zu den damaligen Zeiten. Ja? Also die hatten eine Auflage von über 300.000 und bei PC Games war es ähnlich. Also es war einfach ein gigantischer Markt. Die sind jetzt stark natürlich zurückgegangen und bei den Computerspielzeitschriften fing das sehr früh an, weil das natürlich etwas war, also eine sehr digitale Zielgruppe, und zum anderen war damals ja auch so ein bisschen die Mode, so eine Art Stiftung Warentest zu machen. Also da wurden ja auch oft so Computer besprochen wie so Staubsaugerroboter, und das ist etwas, was man im Internet natürlich sehr viel besser abbilden kann, weil dann kann man Vergleichstabellen machen. Also das ist so ein Zweig von Journalismus, der da einfach sehr schnell kannibalisiert wurde. Die haben sich aber zum Teil dann auch verändert dadurch. Ich meine, das war auch der Grund, wieso ich dann die WASD gegründet habe. Das, ne, mehr Stories, mehr Hintergründe, und das ist ein Weg, den die mitgegangen sind. Der war insofern erfolgreich, als dass sie noch existieren. Sie experimentieren aber wie die ganze Medienbranche auch mit Paywalls. Podcasting ist ein riesiges Thema, also mit die bestfinanziertesten Podcasts, also wenn es so um Patreon geht, also Crowdfunding, sind Games-Podcast. Wir haben im YouTube-Bereich natürlich massiv, und viele dieser Zeitschriften haben dann auch ein bisschen umgesattelt, haben so YouTuber-Netzwerke gemacht, haben eben versucht, darüber quasi ein neues Publikum zu finden, und das war zum Teil auch erfolgreich.
Ich würde mich trotzdem, um jetzt mal wieder vom Print wegzukommen und nochmal zu Hörfunk und Fernsehen rüber zu gehen, ein bisschen für einen Werkstattbericht noch von dir interessieren. Du bist ja jetzt jemand, der auch in breiten Medien für diese Themen kämpft. Und ich selbst und Daniel auch, wir berichten ja auch über digitale Themen, nicht im Games-Bereich, aber ansonsten. Und mir kommt das seit Ewigkeiten vor wie ein Kampf, den wir dort führen. Ewigen Überzeugungskampf, was an sich ja nicht schlimm ist, weil man in Redaktionen ja Themen aushandelt und darüber spricht und das auch sehr richtig ist. Aber bei digitalen Themen umso schärfer und oft, finde ich, unangebracht scharf, weil diese Themen abgestempelt werden sehr schnell. Was für Strategien hast du dir über die Jahre angeeignet, um für diese Themen zu kämpfen? Wie verkaufst du die?
Ja, also das ist schwer zu beantworten. Also erstmal, ich habe deine Wahrnehmung, also ich habe das zum Teil, aber nicht immer. Also ich meine, ZDF Info hat gesagt, wir machen eine dreiteilige Doku über Killerspiele. Also das ist schon viel, um das aufzuarbeiten. Und die haben nicht mit der Wimper gezuckt, als ich gesagt habe, okay, es wird aber auch manche ZDF-Berichterstattung dort eher kritisch gewürdigt werden. Ich glaube, es ist wahnsinnig, wirklich die Frage, woran man da ist. Und dann, also bei welcher Redaktion man da ist und bei welchen Personen, dann hängt schon auch viel an einem selbst. Also ich muss dann auch echt sagen, dadurch, dass ich mir so einen bestimmten Ruf vielleicht auch dann in anderen Bereichen erarbeitet habe, hat man dann gesagt, okay, vom Christian Schiffer so eine Games-Rezension, okay, das machen wir dann. Und dann hat es ihnen gefallen und dann geht das. Also das ist dann irgendwie auch so wie so ein kleiner Gefangenenaustausch, den man dann irgendwie vollführt. Und ich meine einfach, man muss vielleicht dann auch immer einen Schritt zurücktreten und dann schon sagen, okay, die Welt wandelt sich wahnsinnig, die Medien wandeln sich wahnsinnig, das macht vielen Leuten Angst, und eigentlich wollen die oft auch nur so, ja, also vielleicht muss man denen wie in dieser Lucky Strike-Werbung von Mad Men auch einfach so sagen, so, du bist okay, ja, und das, was du machst, ist okay, aber es gibt eben andere neue Sachen, die sind auch okay, und vielleicht schaffen wir es dann, was daraus zu machen, das dann eben für uns alle okay ist.
Was glaubst du denn, so ein Vorbehalt, den man ja auch immer mal wieder hört, ist so, ja, das versteht ja das Publikum nicht, was man dann da erzählt. So. Also man versucht das so vorwegzunehmen. Aber was nimmst du denn über die Berichterstattung wahr? Wie wird dann auch von den Zuhörern, Zuschauern darauf reagiert? Also kriegst du dann eher Wertschätzung so? Oder kommt dann eher, ja, so richtig haben wir es doch nicht verstanden?
Nee, also es ist ganz, es ist das exakte Gegenteil. Ich kriege immer wieder mit Leute mit von Leuten, die noch nie einen Computer, ich habe noch nie ein Computerspiel gespielt, Saga, die dann irgendwie zufällig einen Beitrag von mir hören über ein Computerspiel und dann total fasziniert sind. Man muss das natürlich, ich meine, ich mache das fürs Feuilleton, für Deutschlandfunk, das muss man natürlich dort anders machen als in der GameStar. Und es gibt diesen Begriff New Games Journalism und zu dieser Schule gehöre ich. New Games Journalism ist eigentlich, dass man Computerspiele eben eigentlich wie so Reiseberichte macht, weil es ist eine interaktive Erfahrung. Also wenn ich, also Outer Worlds spiele ich gerade, ne? Also das ist ein Weltraum, das ist mein Weltraum und ich werde da jetzt morgen irgendwie meinen Beitrag schreiben und ich werde das halt schildern wie eigentlich ein Reisebericht, nur dass halt ich nicht nach, was ist jetzt ökologisch angesagt, also zur Seenplatte in Brandenburg, da soll es ganz schön sein, keine Ahnung, nicht da. Also nicht, dass ich da hinfahre, sondern ich fahre halt in ein Computerspiel und ich berichte darüber, wie es mir dort gegangen ist. Und ich berichte natürlich schon irgendwie darüber, was gut war und was schlecht war an dieser Erfahrung. Und habe dann eine Haltung dazu, aber eigentlich ist es etwas, was ich erlebe. Ja, und ich versuche das dann immer mit Humor und mit viel Subjektivität dann auch rüberzubringen. Und das ist dann eine Form, die man eben genauso versteht, wenn man das Spiel nicht gespielt hat oder keine Ahnung von Computerspielen hat, wie ich eben auch einen Reisebericht von der Seenplatte in Brandenburg verstehe, auch wenn ich noch nie dort war und noch nicht mal vorhabe hinzufahren.
Du musstest auch gleich direkt los zum Weltraumbahnhof, weil deine Reise gleich beginnt. Genau. Deswegen, Christian Schiffer, herzlichen Dank, Mitherausgeber vom WASD, im Magazin für Gameskultur.
Und sehr gerne. Journalist beim Bayerischen Rundfunk über die Debatte und die Berichterstattung übers Gaming nach dem Anschlag in Halle.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde, was mit Medien.
Das jubilierende Medienmagazin.
Oh ja, und was das für ein Jubiläum ist. Vor 25 Jahren ist eine Ikone des Internets erfunden worden. Oder soll ich sagen Hassobjekt? weil ich auch heute, also ich werde bestimmt nicht gratulieren, glaube ich. Es geht um die Schriftart.
Dennis.
Ja, aber es geht um Comic Sans MS oder wie wir Typo-Freaks sie nennen, Comic Sans. Ich kann mich noch an Kanada erinnern, Nationalfeiertag vor ein paar Jahren. Die haben eine 25-Cent-Gedenkmünze rausgegeben mit Comic Sans als Schriftart drauf. Damit wollte man so diesen spielerischen Humor der Kanadier unterstreichen, war die Begründung. Die Leute machen sich oft eher über den Einsatz lustig. Also räumen wir diesem speziellen Medium hier doch ein paar Minuten in unserer kleinen Typo-Show heute an. Daniel, du würdest sagen, der Beziehungsstatus auch zwischen Comic Sans und dem Internet ist kompliziert, ne?
Ja, das habe ich heute Morgen gemerkt. Da habe ich auf Twitter gefragt, was denn so euer Verhältnis zu Comic Sans ist. Und Panian fragte mich, ob ich noch keinen Kaffee hatte. Epic wollte mich blockieren und entfolgen. Von Guck mal kam ablehnendes Bitte nicht. Mixo, bestens, ich amüsiere mich jedes Mal, wenn sie irgendwo auftaucht. Christina schickte mir das Bild an der Tasse, auf der steht, wenn ich alleine bin, nutze ich Comic Sans. Andreas schrieb, am liebsten in gelb auf weißem Hintergrund gedruckt. Auch schön. Sebastian twitterte noch, tolle Schriftart für Aushänge im Flur, dass es bei der Party am Wochenende etwas lauter wird. Haben wir ja schon alle oft gesehen. Super Typ so. Und da war noch der Uni-Typ, der eine Hausarbeit in Comic Sans nicht annahm. Verstehe ich auch nicht. Und Freiraum schrieb, Comic Sans, eine Geschichte voller Missverständnisse. Und das fand ich richtig gut. Ich glaube, es trifft es nämlich, wenn wir uns jetzt mich ein bisschen genauer damit beschäftigen. Ich weiß nicht, Dennis, ich habe schon so leichte Kritik gerade rausgehört. Was ist so dein Beziehungsstatus zu Comic Sans MS?
Ich sag mal so, ich stelle dir einfach die erste Frage jetzt, die ich habe zum Thema und gehe darüber hinweg. Okay. Aber nee, tatsächlich, du hast gerade über Missverständnisse gesprochen. Lass mal hinter die Geschichte von Comic Sans schauen. Was steckt dahinter?
Also der Erfinder heißt Vincent Konare. 1994 hat es erfunden, also vor 25 Jahren. Und ursprünglich sollte eigentlich diese Schriftart in einem neues Betriebssystem eingesetzt werden. Das hieß Microsoft Bob. Das sollte so einen spielerischen Zugang zu diesem neuen PC-Welt sein, also dass als der PC so Einzug in die normalen Wohnzimmer hielt, damals war noch Windows 3.1 angesagt und das Windows Bob sollte so eine grafische Oberfläche sein, aber das kam am Ende alles gar nicht so. Als die Schrift allein fertig war, da stellte sich heraus, dass die Texte gar nicht so in diese Sprechblasen passten und dann wurde die Schrift da gar nicht benutzt und Bob hatte ja auch keine große Existenz, aber es gab dann den ersten großen Auftritt 1995 und zwar im 3D Movie Maker. Wir erinnern uns damals, ja. Und richtig, den weltweiten Einsatz gab es dann in dem Plus-Paket von Windows 95. Seitdem gehört nämlich Comic Sans MS zu den Standardschriftarten des Microsoft-Betriebssystems. Und das Plus-Paket von Windows 95 war ja das, was erstmal diese Windows 3.1-Nachfolger überhaupt brauchbar gemacht hat.
Ja.
Und seitdem ist es so, dass wirklich bei macOS ist es dabei, bei Microsoft Windows ist es einfach eine Standardschrift. Jeder hat sie.
Und total umstritten. Also Designer, da ist es verpönt.
Ja.
Und es gibt aber viele Nutzer, die die Schrift trotzdem lieben. Und dann gibt es so richtige Verfechter.
Ja, also es ist ja so ganz interessant, wenn man sich das mal anschaut. Es gibt zum Beispiel die Webseite comicsanscriminal.com. Die Seite verspricht Hilfe für Menschen wie dich und mich, um die Schrift richtig einzusetzen. Da lernen wir, welche Zielgruppen das sein sollten. Also wenn ich zum Beispiel an Leute, die unter 11 sind, schreiben will oder wenn ich einen Comic erstellen möchte. Aber auch ein paar Ernsthafte sind dabei. Also mein Tipp mal auf comicsanscriminal.com anzuschauen.
Und sie ist besser damit auch als ihr Ruf?
Ja, also ich habe zum Beispiel einen Text der Süddeutschen Zeitung gefunden. Da erfahren wir zum Beispiel das Beispiel von Jessica Hudgens. Ihr fällt es sehr schwer, aufgrund ihrer Legasthenie Times New Roman zu lesen. Das war schon in der Schule so, mit Arbeitsblättern, seitdem die selber sie runterladen konnte und dann Comic Sans als Schriftart einsetzen konnte, ging das deutlich besser. Und ihre Schwester hat einen Blogpost geschrieben, wo sie gesagt hat, so, ey, hört mal auf mit eurem elitären, herablassenden Spot über Comic Sans. Das ist eine wichtige Schrift und tatsächlich auch Michaela Meyer vom diplomierten Legasthenie-Trainerin und Vorstandsmitglied des Deutschen Dachsverband Legasthenie in Deutschland sagte in der Süddeutschen, für manche Betroffenen spielen Schriftart und Farbe eine große Rolle und bevorzugt wird etwa bei vielen Comic Sans in blauer Kontrastfarbe. Das ist wirklich ein großer Vorteil in dieser Schrift, dass man dann auch diese Menschen mit ins Boot holen kann, die da eine Leseschwäche haben.
Crazy. Ich glaube, ich werde sie nicht häufiger einsetzen, aber ich erkenne das an, oder?
Dass sie auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung hat. Aber wie das auch immer so ist, ne? Also zu viel des Guten ist nicht gut, aber ganz Schwachsinn ist sie überhaupt nicht.
Gilt auch für uns, deswegen machen wir jetzt Schluss und hören uns nächste Woche wieder.
Ich freue mich.
Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.